Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Marina Schweizer und heute mit einer hochdekorierten ehemaligen Fußballnationalspielerin. Hallo Tabea Kemme.
Hallo aus Brentford, aus dem Pool.
Ja, Tabea Kemme ist nämlich gerade mit dem VW-Bus in England unterwegs, ist uns von dort zugeschaltet. Es ist ziemlich heiß. Tabea Kemme tourt gerade mit dem Bulli und ihrer ehemaligen Teamkameradin Josephine Henning durch das Land. In dem Bus, den sie sich von den Olympiaprämien gekauft hat. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung für alle, die jetzt vielleicht die Biografie von Tabea Kemme gerade nicht so präsent haben. Sie ist Olympiasiegerin mit der Nationalmannschaft in Rio de Janeiro geworden. Vierfache deutsche Meisterin mit Turbine Potsdam, einmal englische Meisterin, 2010 Champions League-Siegerin. Und sie hat ihre letzten Karrierejahre beim FC Arsenal verbracht, bevor sie ihre Karriere vor wenigen Jahren wegen einer Knieverletzung beendet hat. Frau Kemme, Sie waren jetzt schon an vielen Orten in England, in vielen Stadien. Wie fühlt sich dieser Fußballsommer in England an?
Es ist einfach mega geil. Also on point. Es ist einfach schön, irgendwie doch Teil, obwohl ich aufgehört habe oder wir aufgehört haben, Teil von dieser Europameisterschaft zu sein. Und die Art und Weise, wie wir auch traveln, einfach so dieses Unabhängige, aber dennoch immer mittendrin dabei zu sein, ob im Pub, ob im Stadion, die unterschiedlichsten Stadien. Und irgendwie, die pure Faszination hier im Lande, was den englischen Fußball angeht, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, die flippen völlig aus, aber auch die Traveling-Fans anderer Nationen, die hier auch echt viel unterwegs sind, das bringt echt richtig, richtig Spaß. Und ja, es ist die EM, so wie ich sie mir vorgestellt habe.
Die ZDF-Reporterin Claudia Neumann hat diese Woche einmal sinngemäß gesagt, die Stimmung ist super in den Stadien. Außerhalb feiern die EngländerInnen diese EM nicht so spürbar. Ich gebe das jetzt nicht so ganz eins zu eins wieder, aber so aus meiner Erinnerung hat sie es gesagt. Das ist also ja, nicht ihr Eindruck?
Nee, es ist absolut nicht mein Eindruck. Und ich hatte mit Claudia auch schon telefoniert. Wir hatten das Thema nämlich auch, weil ich das in der Fußball kann mehr WhatsApp-Gruppe auch geschrieben habe, so pure Faszination, so geil hier. Und dann kam nur die Frage, ja, wo ist denn die Stimmung? Ich so, naja, wenn man an den richtigen Spots ist, da ist auf jeden Fall Stimmung. Weil von Seiten der UEFA haben die natürlich auch Kooperationen bzw. Standorte genannt, in welchen Pubs die Spiele übertragen werden. Und da sind wir natürlich immer mittendrin. Die Fan-Festivals, die es vor jedem Spieltag an dem Spielort gibt, sind wir auch mittendrin gewesen. Also wenn man weiß, wo die Spots sind, da flippen die Menschen aus und da sind wir, Josie und ich, immer mittendrin.
Und was spiegeln die Leute Ihnen da oder was bekommen Sie von diesen Fans mit? Also sind das hauptsächlich die englischen Fans, die sich jetzt da normalerweise vielleicht eher bei den Männern in den Stadien tummeln und jetzt tatsächlich auch die Spiele der Frauen für sich entdeckt haben oder sind das eingefleischte Fans des Fußballs von Frauen?
Es ist eine echt super breite Zielgruppe. Das stellen wir immer wieder fest, auch gerade auf der Marschroute von dem Fanfestival zum Stadion. Das ist so eine breite Zielgruppe. Das sind Familien, das sind aber auch die Fans, die mit den Männershirts halt der englischen Nationalmannschaft rumrennen. Also es ist so bunt gemischt irgendwie so und das ist so vielfältig, was der Fußball der Frauen einfach kann. Das ist immer wieder schön zu sehen. Was auch bemerkenswert ist, was es so vorher auch noch nie gegeben hat, ist einfach so viele Traveling-Fans. Bei der Schweiz beispielsweise sind einfach 1000 Menschen aus der Schweiz angereist und das hatten wir vorher bei einer Europameisterschaft so noch nicht. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, dass man trotz, muss man auch ehrlich sagen, der super schwierigen und echt teuren Anreise nach England derzeit, viele Menschen einfach kommen, um den Spaß hier vor Ort mitzunehmen.
Es gab ja eine Diskussion, dass zum Beispiel gerade in England die Stadiongröße dann doch nicht so groß ist bei der Europameisterschaft, als vielleicht von manchen Teams erhofft, wenn Sie jetzt da von der Begeisterung sprechen. Würden Sie sagen, dass die UEFA da die Frauen unterschätzt hat, wie sie die Stadien auch füllen können? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Beschwerde aus dem schwedischen Team, dass sie in so einem kleinen Trainingsstadion spielen mussten.
Kann ich so auf jeden Fall nicht mitgehen. Ich weiß um die Diskussion, die ja auch in Deutschland war. Wir haben uns ja also mittlerweile fast alle Stadien hier angeguckt und vor Ort sind neue Rekorde aufgestellt worden. Aber letztlich halt war das strategisch einfach echt gut gesetzt von Seiten der UEFA. Ich meine, die haben sich ja auch in der Strategieplanung vorausgesetzt, mit Nadine Kessler hatten wir nochmal gesprochen, weil sie natürlich auch um diese Kritik weiß.
Die ist bei der UEFA verantwortlich, sage ich kurz für diejenigen, die es nicht wissen, für den Frauenfußball und ist auch eine Ex-Nationalspielerin.
Genau, ja, mit der wir, also Josephine Henning und ich, auch zusammengespielt haben. Deswegen, wir sehen uns bei den Spielen auch immer und wissen ja um die aktuellen Diskussionen. Und nein, ich kann es so nicht bestätigen. Natürlich meint man dann immer, sagen zu müssen, wenn man vielleicht diese eine Nation ist, die halt in einem kleineren Stadion spielt, dass man nicht gleichberechtigt hier behandelt wird. Aber letztlich gibt es kaum was Schlimmeres, als in einem großen Stadion zu spielen bei einer EM. Und es ist halt, weiß ich, zur Hälfte nur gefüllt. Also so, ich kann es von hier aus vor Ort, wie wir das auch miterlebt haben, einfach nur bestätigen, dass die Art und Weise, wie diese Spiele stattfinden, einfach super ist. Die Stimmung kommt super rüber. Und kann da eigentlich nichts Negatives drüber sagen.
Also Sie sind eigentlich eher im Team derer, die sagen, lieber kleinere Stadien und dann gute Stimmung.
Ja, klar. Also ich meine, man muss es ja auch aus der Sichtweise betrachten, wie kommt es überhaupt dazu? Die UEFA sagt ja jetzt nicht, wir haben hier 7 Stadien und darin wird jetzt die Europameisterschaft stattfinden, sondern das ist ja ein richtiges Bewerbungsverfahren. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, also dass auch natürlich die großen Vereine sich teils da nicht beworben haben. Und dann muss man anhand dieses Bewerbungsverfahrens halt einfach das Ergebnis ziehen, okay, welcher Club stellt sein Stadion zur Verfügung, um hier halt ein EM-Spiel spielen zu lassen. Also da muss man halt so ein bisschen in der Breite auch gucken, wie so ein Verfahren überhaupt läuft. Und das ist zu einfach, um mit dem Finger auf die UEFA zu zeigen, ja, aber hier, ihr macht es nicht gleichberechtigt.
Was es jetzt hier tatsächlich in Deutschland viel zu vernehmen gab, habe ich auch hier so mitbekommen, teilweise Staunen, Überraschung, auch Freude bei vielen, die sich jetzt Spiele angeschaut haben und vielleicht jetzt einfach schon ein paar Jahre nicht mehr die der Nationalmannschaft der Frauen gesehen haben, die vielleicht auch nicht unbedingt ständig in den Ligen reingucken, die dann sagen, wow, das ist echt total dynamisch, das hat ein super gutes Niveau. Was würden Sie sagen, haben diese Leute wann verpasst?
Ich glaube einfach, dass diese Leute zu viel auf andere Menschen gehört haben, die Vorurteile gegenüber des Fußballs der Frauen haben und jetzt irgendwie sich aus ihrem eigenen Zirkel bewegen und dann merken so, oh geil, da ist ja eine krasse Stimmung, hey, das muss ja schon ziemlich cool sein, dieses Event. Sowas brauchen wir halt einfach mehr. Ich sage ja immer so, wir in der Bubble des Fußballs, wir können die Leute nicht überzeugen, wir können sie nur begeistern mit Events und ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt und somit überzeugen sich diese Menschen, die vielleicht diese gewissen Vorurteile einfach gegenüber uns hatten und jetzt merken so, vielleicht ist es doch ganz cool und vielleicht supporte ich das in Zukunft.
Da haben Sie jetzt die Stimmung schon angesprochen. Sie würden gar nicht unbedingt zustimmen, dass sich am spielerischen Niveau so viel geändert hat?
Doch, auf jeden Fall. Also das ist, muss man in der Bandbreite auch sehen. Also wir haben jetzt auch viele Nationen gesehen. Einfach das technische Niveau ist einfach nochmal und auch die Geschwindigkeit des Spielens ist einfach nochmal viel besser geworden. Das bedingt natürlich dem auch, dass die Bedingungen für den Fußball der Frauen immer besser werden. Dass auf Clubebene noch viel passieren muss. Auch jetzt, wenn wir nach Deutschland blicken, das ist uns auch ganz klar. Aber man sieht einfach diese Schnelligkeit des Spiels und auch die Art und Weise, wie es übertragen wird. Das muss man ja auch ganz klar sagen, weil es auch viele Menschen gibt, die immer sagen, ja, Frauenfußball ist so langsam. Und da sage ich aber auch ganz klar, okay, das macht halt einfach einen Unterschied, wenn du ein großes Event hast, wenn du das echt qualitativ hochwertig auch über den Bildschirm transportieren kannst und nicht mit einer Kamera, die schwenkt von links nach rechts. Was wir ja dann teils in der Bundesliga auch einfach haben. Und das sieht dann natürlich einfach überhaupt nicht dynamisch und nicht schnell aus. So, das sind viele Themen. Also es ist einfach diese Professionalität, die aus allen Bereichen gerade kommt und zeigt, dass Fußball der Frauen ein geiles Event ist.
Sie haben ja jetzt die meisten Spiele, die Sie gesehen haben, wahrscheinlich vor Ort dann tatsächlich im Stadion gesehen und nicht so viel über die Kameras, die dann ja das Fernsehbild ausmachen. Aber sind Sie zufrieden von dem, was Sie mitbekommen, wie das Ganze jetzt dargestellt wird?
Ja, voll. Also ich meine, ich kriege jetzt die ganzen News in Deutschland so nicht mit, weil ich halt wirklich die ganze Zeit hier in England bin. Ich kriege aber die Faszination hier im Lande mit und ich kann einfach bestätigen, dass es das Mutterland des Fußballs ist und dass es echt einfach wahnsinnig ist. Und es ist jetzt nur noch eine Woche und ich weiß gar nicht, was danach passiert. Das ist so ein bisschen Wehmut, die da auch mitschwingt, weil wir jetzt 3 Wochen, also morgen auf dem Punkt, auf dem Tag sind es 3 Wochen, die wir im Bus leben und hier durch England traveln und auch einfach uns irgendwie schon so ein bisschen heimisch fühlen.
Und es ist tatsächlich so, dass es ja sein könnte, nach wie vor, wenn Deutschland das Halbfinale gegen Frankreich gewinnt, dass es dann am Ende ein Endspiel gegen England gibt, wenn England das Halbfinale gegen Schweden gewinnt. Lassen Sie uns ein bisschen über die deutsche Mannschaft sprechen. Was gefällt Ihnen am Auftritt des Teams bisher am besten bei dieser EM?
Einfach der Offensivdrang, dieser Spielmut, Spielwitz und dieses Gefühl, was ich dabei habe, dass uns einfach gerade keiner irgendwie dazwischen kommen kann. So, das ist auch das Gefühl, was mir vermittelt wird im Stadion. Das ist einfach genial. Ich habe lange die Nationalmannschaft so nicht gesehen. Ich meine, wir haben, oder Josephine Henning und ich, ja auch viele Länderspiele betrieben. Und es ist einfach dieses Offensive, so dieses Gefühl, wir haben eine gute Defensivbank und daraufhin haben wir einfach ein gutes Spiel nach vorne und sind wirklich aggressiv. Wir haben einfach richtig Lust und Laune, die gegnerische Abwehrkette unter Druck zu setzen, um daraus auch schon unsere Chancen zu erarbeiten. Das ist halt, ja, es ist, man kann es echt so ein bisschen sagen, so sobald wir irgendwie unser Land gerade verlassen haben und hier im englischen Fußball unseren Fuß setzen. Irgendwie hat sich was geändert. Natürlich, das wissen wir auch, dass sich innerhalb der Mannschaft viel getan hat, dass man nicht die beste Vorbereitung hatte, dass es viele Gespräche gab, auch von Seiten der Mannschaft zum Staff-Team, zum Trainerin-Staff-Team, dass man viel noch setzen musste. Man war nicht ganz happy und dass man das jetzt angefangen hat zu ändern, dass man sich gesetzt hat und dass das Timing einfach jetzt ziemlich perfekt war zum ersten Spiel gegen Dänemark einfach so aufzulaufen.
Sie meinen jetzt auch so ein bisschen auf die Stimmung bezogen im Team und die Beziehung zueinander. Würden Sie sagen, dass das auch ein Verdienst ist der Bundestrainerin, dass sie da auf die Spielerinnen zugegangen ist und gesagt hat, wir arbeiten uns da durch?
Ich glaube, das ist ein Verdienst aller Personen in diesem Kreis von, es sind ja 83 Menschen, die hier nach England gereist sind.
Und im DFB-Tross. Ja.
Ja, genau. Es ist immer so ein Riesenstuff. Nochmal größer wie vor 5 Jahren. Aber auf jeden Fall, die Spielerinnen hatten eine Menge Bedürfnisse und die haben sie halt einfach geäußert mit dem Staff-Team. Und letztlich muss man dann auch so beweglich sein, um auf diese Bedürfnisse einzugehen, weil die Performance ist halt im Vordergrund. Und da muss man halt gucken, inwiefern man alles gerade legt. Das wurde gemacht. Das ist dann auch teils unangenehm, weil auch viel mit Kritik zu tun hat, aber ich glaube, das ist ja das, was wir einfach brauchen, oder ich weiß, dass es das ist, was wir brauchen, um einfach auch besser zu werden auf beiden Seiten. Das sagte Martina von Tecklenburg ja auch, dass sie sich auch hinsetzen mussten und sich ehrlich in die Augen gucken mussten, zu sagen, hey, wo müssen wir besser werden? Vielleicht müssen wir uns auch anders positionieren. Vielleicht sind wir auch noch nicht so klar in unserer Kommunikation. Und das war eins mit der größten Steps, die sie ja gemacht haben, klare Kommunikation, damit jede Spielerin um ihre Rolle weiß. Das war ja sehr unklar vorab. Und da gab es einfach klare Signale, so hey, du stehst da und da und das ist deine Rolle. Und das braucht man als Spielerin einfach ganz klar, weil natürlich haben wir auch viele Spielerinnen, die unglücklich sind, weil sie halt nicht in der Stammelf sind. Das ist auch was ganz Normales, aber es muss einfach klar kommuniziert werden, damit jeder weiß, okay, von wo aus ich das Team, den Team-Spirit unterstützen kann. Und das war zum rechten Zeitpunkt.
Der Spirit und die Mentalität, das ist ja das eine. Auf der anderen Seite, das haben Sie jetzt gerade auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen, haben, glaube ich, viele BeobachterInnen aus Deutschland gar nicht mit so einem starken Auftritt des deutschen Teams gerechnet. Vielleicht auch, weil es die letzten 2 Male dann immer im Viertelfinale schon vorbei war und man nicht so richtig wusste, wie man das Team jetzt auch nach der Corona-Phase einordnen soll. Wie würden Sie denn sagen, ist es spielerisch jetzt einzuordnen? Also zu null jetzt bis ins Halbfinale zu kommen, spricht ja für die sehr, sehr starke Defensive. Aber eigentlich hatten Sie jetzt gerade als erstes die starke Offensivarbeit erwähnt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wo startet die starke Offensivarbeit mit einer defensiven Bank? Also das ist halt, ich sage ja immer, also mich überrascht es halt überhaupt nicht so, wie präsent die Mannschaft ist, aufgrund dessen, dass ich viele Spielerinnen einfach kenne und auch so viele junge Spielerinnen mit einer super individuellen Klasse einfach auflaufen. Wir auch so eine Breite haben, die wir ja sonst so gar nicht hatten. Und ja, es ist eine neue Generation an Spielerinnen, das darf man auch immer nicht vergessen. So dieses Spielwitzige, dieses Unbekümmerte im Mix mit erfahrenen Spielerinnen. Ich sehe es auch aus der Abwehrkette mit Marina Hegering und Kathi Hendrich, wie die einfach performen in der Innenverteidigung. Und das war ja oftmals, das ist auch, wenn man mit anderen Nationen spricht, so, hey, wo glaubst du, sind die Schwachstellen? Ja, das war oft immer die Defensive bei uns, die Viererkette, und die steht halt einfach. Und mit dem einfach so offensiv agieren zu können und einfach die Mannschaftsteile, also jeder weiß um die Position der anderen auf dem Spielfeld, das ist eine ganz andere Harmonie, wenn du manchmal halt einfach gar nicht weißt, so, wo muss ich jetzt eigentlich hin? So, das gab es ja auch viel. Und diese Klarheit, die ist einfach so präsent, auch in der Art und Weise des Spielens. Und wir dürfen nicht vergessen, ey, wir haben ja echt hochklassige Spielerinnen, die auch im Ausland bei Vereinen spielen, die bei der Champions League ordentlich mitmischen. Und ich glaube, das geht bei uns in Deutschland immer ziemlich unter, was wir für krasse Spielerinnen haben, die jetzt aber natürlich mit so einer Plattform einer EM endlich mal das Licht bekommen, was sie verdient haben.
Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die Bundestrainerin da durchaus ein paar, ja, vielleicht sogar mutige Entscheidungen getroffen hat, weil vielleicht so eine Erwartung da war, dass eine Almut Schuld da im Tor steht, die eben auch hoch dekoriert ist. Das ist jetzt aber Merle Frohms, und das wurde schon früh gesagt, dass sie das eben ist. Dann aber auch eben Spielerinnen, die jetzt vielleicht dieses Jahr kaum Bundesligaspielpraxis hatten, wie Alexandra Popp, die einfach sich zurückkämpfen musste. Ist das auch so ein bisschen der Schlüssel, dass man da nicht unbedingt nur sieht, was Spielerinnen erreicht haben, sondern jede eigentlich sich ihren Platz auch erkämpfen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln auf dem Platz, ist einfach enorme Qualität, beziehungsweise damit verbunden ja auch die Konkurrenz. So, die Konkurrenz macht mich nur besser, wenn ich der Typ dafür auch bin, dem auch mitzugehen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, und das findet man jetzt auch, oder das sieht man ja auch immer so mutzeitig aus. Das war klar, ich kenne es selber, also mir fehlte das oftmals, so wie wir waren zu wenig mutig, und jetzt hat man mutige Entscheidungen getroffen, hat sich rausgelehnt aus dem Fenster, hat die Kritik wahrgenommen und sie auch einfach sein lassen, weil da muss man dann halt auch einfach mal eine Menge aushalten auf dem Niveau, was die Kritik auch angeht. Aber da müssen wir halt einfach durch, und Mut zahlt sich aus. Und wir brauchen mutige Entscheidungen, wir brauchen mutige Spielerinnen, die auf dem Platz performen, gewisse Dinge machen, die sie vielleicht so noch nicht gemacht haben. Also wirklich in diesen Flow sich spielen. Und der Mut wird sich auszahlen mit dem, dass man dann auch ins Finale geht. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und im Finale werden wir auch, wenn wir von diesem Traumfinale reden, das schon mal vorne wegzunehmen, obwohl es noch gar nicht da ist.
Gegen England, also, meinen Sie?
Genau. Also gäbe nichts Schöneres für dieses Turnier England-Deutschland. Dafür muss man aber erstmal noch Frankreich schlagen, ist auch ganz klar. Aber deswegen sage ich, mutig sein, dann wird sich der Mut auch auszahlen.
Sich in einen Flow spielen, haben Sie jetzt gerade gesagt. Das hat auf jeden Fall auch Alexandra Popp, die ja dann einfach eingesetzt wurde, vielleicht früher, als sie so gedacht hat, dann auch wirklich viel Spielzeit bekommen hat. Sie wird ja in der Presse ganz besonders gefeiert für ihr Comeback. Wie wichtig ist sie denn für das Team?
Ja, sie ist eine krasse Spielerin. Tougher Charakter. Ich meine, ich kenne ihren Background. Wir haben uns letztens auch darüber nochmal unterhalten. Wir haben eine ähnliche Verletzung. Und dieser Weg, den sie da, genau, den Knorpelausriss im Knie, was eigentlich so Worst-Case-Szenario ist, was Knorpelverletzungen angeht, die Art und Weise, wie sie sich da zurückgekämpft hat und dann letztlich wieder einen auf den Deckel bekommen hat, wieder einen Schritt zurückgegangen ist. Und in so einer Phase, da schluckst du so viel, da geht es dir nicht gut, und da kommt sie so zurück. Das sagt eigentlich aus, was sie für ein Mensch ist, dass sie an diesen Traum glaubt. Sie hat noch nie diese EM gespielt. Sie spielt sie 4 Spiele, 4 Treffer. Was will sie mehr? Und ihre Ausstrahlung einfach, sie ist eine Bank, sie reißt die Spielerin mit. Du weißt als Spielerin, wenn Alexandra Popp vorne drin steht, dann steht sie auch da und sie fällt nicht um. So, und das braucht es einfach.
Als nächstes geht's erstmal gegen Frankreich, bevor dann vielleicht das Finale möglich ist im Halbfinale. Frankreich, die ja sehr viel Druck machen können, laufstark sind. Was ist die Stärke dieses Halbfinalgegners der Deutschen?
Ja, letztlich ist es einfach die Geschwindigkeit über außen. Wir haben super Außenspielerinnen, die ins Tempo gehen, wo man schnell das Nachsehen hat. Also da müssen wir einfach unseren Fokus auf die Handlungsschnelligkeit setzen, auf ein gutes Standing zur Gegnerin. Aber an sich dürfen wir auch nicht vergessen, wo Frankreich herkommt. Die haben sich erstmals fürs Halbfinale qualifiziert, weil sie sonst in der K.O.-Phase immer sehr instabil waren. Und genau da sehe ich das nämlich Thema der Mentalität, dass da sind wir Deutschen einfach den Französinnen im Voraus, was die Mentalität angeht. Und da müssen wir dann halt aber auch performen. Wir wissen um deren Schnelligkeit im Spiel. Da müssen wir einfach mega fokussiert, konzentriert, handlungsschnell agieren und einfach unseren Schuh durchspielen, der Guideline nachgehen, offensives Pressing, diesen Spielwitz, diesen Mut an den Tag legen. Und dann wird es für die Französinnen ganz schwer.
Tabea Kemme ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Sportgespräch. Sie ist uns zugeschaltet, wie man vielleicht am Wind auch hören kann, aus England, von der frischen Luft. Sie ist dort mit ihrem Bulli unterwegs und fährt praktisch von Stadion zu Stadion und guckt die Spiele auch an der deutschen Mannschaft. Frau Kemme, es ist jetzt an vielen Stellen auch schon vor der Europameisterschaft moniert worden, dass wahlweise Deutschland, der DFB oder auch die Liga den Anschluss strukturell verpasst haben an andere Länder in Europa. Ist das durch den Erfolg der deutschen Mannschaft jetzt nichtig oder ist da doch etwas Wahres dran?
Also Stillstand kann ich nur bestätigen. Ich habe ja lange auch in der Liga gespielt, bin dann nochmal ins Ausland gegangen, also nach England und habe da, also da wurden mir die Augen erstmal so richtig geöffnet, so okay, Thema Professionalität des Fußballs der Frauen in Kombination oder dem angelegt, was die Bedingungen bei den Männern angeht, also beispielsweise die Arbeitsbedingungen, sage ich es mal so, jetzt fernab von dem Geld. Erstmal die Arbeitsbedingungen, das schaffen wir nicht mal in Deutschland zu sagen, okay, wir haben hier gleichberechtigte Bedingungen, gleichberechtigten Zugang zu meiner Performance. Also ich brauche diesen Background einfach, die Bedingungen, die sind so nicht gegeben und Stillstand aus dem Grund, also was ich halt einfach vermisse, ist ein ganz klares Statement, ein ehrliches Statement, ein nachhaltiges Statement zu sagen, in Deutschland, wir bemühen uns jetzt, wir investieren jetzt in die Bedingungen des Fußballs der Frauen und gerne doch, es ist nicht weit hergeholt, wir haben überaus krasse Bedingungen, was den Fußball der Männer anbelangt. Und Fußball ist für mich der Zugang für alle Menschen. So, warum schafft man das nicht, die Kapazitäten einfach ein bisschen zu erhöhen, zu sagen, hey, talentierte Mädchen, wir schaffen hier einen Zugang zu den Nachwuchsleistungszentren und fusionieren quasi mit den Jungs. So, und da muss es anfangen. Und da fehlt mir ganz klar einfach die Guideline bzw. die Verantwortungsübernahme der Funktionäre und Funktionärinnen von Seiten des DFBs.
Es würde jetzt wahrscheinlich aus den Reihen des DFB heißen, wir sind da unterwegs, wir haben uns auch schon hingesetzt und haben praktisch mal aufgeschrieben, was wir so in den nächsten Jahren alles anstoßen wollen. Und auch in den einzelnen Vereinen, die sind zwar auf einem unterschiedlichen Stand, aber da gibt es ja durchaus auch jetzt inzwischen das Bewusstsein dafür, dass sich da etwas verbessern muss oder soll und vielleicht ja auch schon hat. Sie sagen aber, das muss vom DFB auskommen?
Es muss von allen Seiten kommen. Also ich bin nicht Fan davon, mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, aber natürlich, die Liga der Frauen ist dem DFB angeschlossen. Da muss man sich dann, glaube ich, auch ganz klar und ehrlich in die Augen schauen, okay, das Produkt des Fußballs der Frauen, wollen wir das unter dem Dachverband des DFBs laufen lassen oder wollen wir uns selbst vermarkten? Thema Männer, DFL. Inwiefern will man das angehen? Ist das ein Thema? Ist es kein Thema? Und ich glaube, da müssen, ja, also sollte man im Sinne der Sache, und das ist hier die Weiterentwicklung des Fußballs der Frauen, agieren und das Bewusstsein, was hier und da vielleicht schon da ist, muss einfach konkretisiert werden und mit einem Handling hinterlegt werden. So, und das fehlt einfach ganz klar. Und da können wir jetzt nicht wieder 2-3 Jahre warten, weil wir haben bereits 10 Jahre reden wir über dieses Thema und ich weiß nicht, wie erfolgreich die deutsche Nationalmannschaft noch werden soll, damit endlich was passiert. Wir sind 8-maliger Europameister und haben auch 2 Weltmeisterschaften im Handgepäck. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir noch mehr auftrumpfen wollen, damit wir was ändern. So, und da muss einfach im Inner Circle ganz klares Pflichtbewusstsein sein, dass wir das machen müssen.
Lassen Sie uns da nochmal konkreter drüber sprechen, über dieses Equal Play, wie das ja oft genannt wird. Sie waren ja in London, als nochmals kräftig investiert wurde in die Women's Super League. Der Einstieg größerer Sponsoren stand damals an. Sie gilt ja als beste Liga der Welt, auch als Profiliga in Europa, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Was haben Sie damals schon gemerkt von dem Umbruch in England, was es jetzt in Deutschland braucht?
Na, letztlich einfach den Zugang zu den Bedingungen. Also das hieß bei Arsenal beispielsweise, es ist ein Riesengelände, wo die Männer sind, wo die Academy ist, von U16 bis U23 und halt eben die Frauen. Natürlich war, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also wir hatten hier und da auch von Seiten der Frauen einige Diskussionen, wo wir sagen, okay, Wir sind Profis, Leute. Das heißt nicht, dass wir zu gewissen Abteilen auf diesem Gelände keinen Zugang haben, weil oftmals die Argumentation war, ja, nee, hier dürfen nur die Profis hin. Edge, ich bin auch Profi, by the way.
Aber Sie haben also nebenbei auch noch eine Polizeiausbildung gemacht, ja, oder noch eine andere Ausbildung machen müssen während des Fußballs, was ja bei den Männern ab einem gewissen Alter gar nicht mehr ansteht.
Genau, und da möchte ich aber auch ganz klar sagen, also ich möchte diese Weiterentwicklung außerhalb dieser Fußballbubble, weil ich sehe ganz viel, wenn du innerhalb dieser Bubble bist, nur Fußball spielst, dein Geldbeutel so voll ist, dass du ihn nicht mehr zukriegst und du die Relation zum eigentlichen Leben total verlierst. Und was ist, wenn die Fußballkarriere vorbei ist? Ja, was passiert dann? So, dann hast du nämlich echt ein Riesenproblem. Und deswegen meine ich auch, außerhalb der Fußballbubble sich bildungstechnisch weiterzuentwickeln, ist einfach ein Plus, was wir im Fußballdasein der Frauen einfach haben, diese Weiterentwicklung. Ich glaube, somit auch eine soziale Verantwortung, die wir da einnehmen. Und somit ein viel größeres Standing eigentlich haben, rein gesellschaftlich, wie Teile des Fußballs der Männer. Und da gibt es ja dann aber auch Möglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten, sowohl auch in England mit der Players Association, wo du auch viele Möglichkeiten von Berufsweiterbildung hast. So, das ist ein wichtiger Aspekt und ich glaube, dass den dürfen wir auch nicht wegdenken. Und das können beispielsweise die Männer halt nicht so, weil die da ja ganz anders geleitet werden, muss man auch ganz klar sagen. Nee, aber so an sich, was die Entwicklung angeht, ich habe es erlebt, ich sehe es in England und da kann man eine Menge adaptieren nach Deutschland.
Sind Sie eigentlich auch unter denen, die sagen, Equal Pay ist gar nicht so wichtig, Hauptsache Equal Play? Oder nee, werden Sie, nee. Sie wollen Equal Pay?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, und da muss man ja auch mal gucken, so in welche Richtung sieht man Equal Pay? Also wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, diese Unsummen im Fußball der Männer, das ist ja abnormal. Also ich will auch, das sagte Lina Magul so schön, was will ich mit 20, 30 Millionen, ganz ehrlich. Wir brauchen Mindestlohn im Fußballdasein der Frauen, erste Liga, zweite Liga.
Wo würden Sie denn ansetzen?
Auf jeden Fall, ich meine, je nachdem, was für Umkosten. Mit 3.000 Euro solltest du auf jeden Fall rausgehen und dann kommen ja natürlich Thema Prämien, die Leistungsprämien dazu. Und dementsprechend muss man das einfach gut regulieren. Ich meine, wir haben ein gutes Case-Szenario mit 60.000 EM-Prämie Frauen zu 400.000 EM-Prämie der Männer. Ich glaube, so ein Mittelweg wäre einfach mal ganz gut.
Wundert es Sie eigentlich, dass nicht viel mehr aus der ja vom Vereinsfußball aus gesehen durchweg hochbezahlten Männernationalmannschaft gesagt wird, wenn es um Nationalmannschaftsprämien geht beim DFB, können wir gerne in der Mitte teilen?
Das nehme ich mal so mit. Ich finde das ziemlich gut, ja.
Also ist jetzt nicht mein Vorschlag. Ich wollte wissen, ob Sie sich da manchmal wundern, dass die Männer sich da gar nicht so äußern in Richtung der Frauen. So, wir könnten eigentlich teilen, für uns wäre das kein Problem. Vermissen
ja,
Sie das?
Ich sag's mal so, ich sehe ja generell, weil ich jetzt auch viel im Fußball der Männer unterwegs bin, sowohl als Expertin wie aber auch auf Veranstaltungen. Sie schauen gar nicht so weit, weil auch der Fußball der Männer ist einfach eine Blase, in der man sich bewegt. Und wenn man nicht dazu neigt, sich über den Tellerrand zu schauen, seinen Horizont zu erweitern, dann kommen solche Themen gar nicht auf. Die Themen kommen gerade auf, zumindest merke ich das, wenn ich in den Austausch gehe. Ich kann das nicht erwarten, leider nicht erwarten, dass von Seiten des Fußballs der Männer der Appell kommt, so Leute, wir haben ja auch noch ein Frauenteam, lass uns hier mal einen gemeinsamen Support irgendwie an den Tag legen, weil die auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. So, deswegen muss die Energie, die Power wird von uns kommen müssen und da müssen wir uns auch in die Augen schauen, innerhalb dieser Fußballerin-Bubble auch noch zur aktiven Zeit und das sehe ich ja selber, dass ich da auch erstmal mit wachsen musste, zu sagen so, hey, wir wissen jetzt unsere Stimme zu nutzen und wir werden jetzt laut, weil so kann es nicht weiterlaufen.
Sie waren ja gerade eine der Protagonistinnen in einem Panoramabeitrag in der ARD, in dem es um fortdauernden Sexismus gegenüber Fußballerinnen geht. Eine der Spielerinnen, die da zu Wort gekommen ist, hat gesagt, wir haben alle gelernt, wegzuhören im Fußball und es sei ein Trugschluss zu denken, dass der Fußball heute weiter ist. Wird das aus Ihrer Sicht, wird Sexismus abgetan in den Vereinen?
Ja, schon. Also sagen wir es mal so, ich habe 14 Jahre, war ich im Profibereich, habe Fußball gespielt. Also ich bin Masterin des Verdrängens, was die Mentality angeht, Mental Health und Co. Und genau auch solche Kommentare, Hass, und sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, all sowas sind irgendwie so Themen. Hey, ich habe keine Ahnung, wo die Grenze war. Was ist das eigentlich? Ach komm, nee, ich habe doch eigentlich nur Bock, Fußball zu spielen und ich gehe dem nach. So. Und dann hältst du einfach gewisse Dinge aus. Reflektiert habe ich eigentlich erst unmittelbar nach meiner Karriere, weil ich mich da habe coachen lassen. Oder mir wurde reflektiert, mir wurde ein Spiegel hingehalten und ich wurde gefragt, so, hey, sag mal, Tabea, wie willst du das eigentlich aushalten? Ich so, nee, ich finde das auch überhaupt nicht okay. Das sind nicht meine Werte. Und dann habe ich erstmal gecheckt, so, okay, krass eigentlich, was du über die Jahre hinweg geduldet hast. Ich merke es jetzt ja auch immer noch. Also das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht nur ein Problem im Fußball-Dasein, Fußballerinnen-Dasein. Wir dürfen halt einfach nicht weggucken, sondern wir müssen sagen, hey, das ist nicht okay.
Der Eindruck nach dem Beitrag entstand ja schon, dass Fußballvereine auch so ein bisschen als Enklaven für Männer gesehen werden, in denen sie so reden konnten unter sich und das einfach eine Weile gar nicht angegangen wurde.
Ja, klar. Aber ich meine, ich bin auch als Polizeikommissarin, da entgegnete mir sowas auch. So. Also ein Fußballerin-Dasein ist es, glaube ich, einfach. Und dazu muss ich sagen, seit der Veröffentlichung erreichen mich Nachrichten von jungen Mädchen, von heranwachsenden Frauen, denen so viel Scheiße passiert ist. Und die jetzt auch gerade einfach mich fragen, so, hey Tabea, es hört keiner auf mich. Ich werde irgendwie als Täterin dargestellt innerhalb dieser Strukturen, weil nicht hingehört wird. Und das finde ich halt so krass. Und ich glaube, damit haben wir direkt auch das Problem. Wir müssen hinhören, auch innerhalb dieser Verbands-, Vereinsstrukturen. Wir müssen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wir müssen Anlaufstellen schaffen, professionelle Anlaufstellen, um dieses Thema einfach zu bekämpfen.
Wäre das eine Lösung aus Ihrer Sicht? Also so eine neutrale, ja unabhängige Stelle, wie das ja selbst DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich vorgeschlagen hat in dem Panorama-Beitrag?
Ja klar, das ist ein Thema mit. Ich finde es viel wichtiger, dass wir in jungen Jahren, Case-Szenario in Arsenal mit Per Mertesacker, der sagte so, ey, wir suchen hier die talentiertesten Mädchen im U11 bis U13-Bereich schon zu integrieren in den Jungsfußball. Und der Mehrwert, was die soziale Seite angeht, gerade die der Jungs, die dann halt nicht ihr Macho-Gehabe an den Tag legen, sondern sehen so, ey, Mädchen, die können auch Fußball spielen und ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. Ich glaube, da müssen wir anfangen, dass wir diesen Bildungsaspekt nicht unterschätzen, zu sagen, früh genug Jungs und Mädchen zusammen und da entstehen gar nicht so diese Bubbles, wo man von Seiten der Jungs oder der Männer dann halt einfach so über die Mädchen, Frauen redet, wie es manchmal getan wird, aber auch andersrum. Also ich will das jetzt nicht immer nur fokussieren auf die da, das der Problematik der Männer, sondern wir müssen das, glaube ich, über beide Geschlechter ziehen.
Sie haben ja die Initiative Sports for Education gegründet, auch zur Unterstützung leistungsorientierter Fußballerinnen. Ist auch das ein Thema bei Ihrer Initiative und versuchen Sie da irgendwie eine Leerstelle zu füllen im Fußballland Deutschland?
Ja, schön, dass Sie das ansprechen, weil es ist ja so, 14 Jahre Leistungssport, es gibt echt viel Support, wenn du aber wirklich innerhalb dieses Kreises der Förderung bist. So. Und es gibt aber auch noch viele Problematiken, wo wir einfach breiter aufgestellt werden müssen. Anhand dieser Reflexion meiner eigenen Karriere und auch in den Austausch mit vielen anderen Spielerinnen, ob jung oder ob auch ehemalig, müssen wir einfach viele Themen transparent machen und Angebote schaffen und nicht nur Angebote innerhalb des eigenen Circles, sondern auch darüber hinaus in die Unternehmen reingehen, weil wir einfach mehr diesen Austausch brauchen. Ich vermisse einfach diese sportliche Säule in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Und das muss ein viel höheres Ansehen kriegen, weil über den Sport einfach Werte vermittelt werden, die ich so habe nicht gelernt, außer dass Mama und Papa mir gesagt haben, wie man sich irgendwie mal verhalten sollte.
Das ist der Appell am Ende des Deutschlandfunk-Sportgesprächs mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Tabea Kemme, die momentan in England ist und sich die EM vor Ort anschaut und mit ihrem Bulli von Spielort zu Spielort reist. Frau Kemme, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch und liebe Grüße aus Brentford.
Dankeschön. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können dieses Sportgespräch wie immer auch als Podcast nachhören. Mein Name ist Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.